Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, Golan. Reden wir jetzt eigentlich über den Golan, die Golanhöhen oder irgendjemanden, der Golan mit Nachnamen heißt?
Ich weiß gar nicht.
Menachem Golan. Keine Ahnung, würde jetzt irgendwie auch plausibel klingen. Irgendwie.
Ja, nein, wir wollen über die Golanhöhen reden, jo, die 1981 von Israel annektiert worden sind.
Hätte ich auch gemacht. Wäre das Erste, was ich gemacht hätte, wenn ich da ein Land gegründet hätte, das keine andere hätte haben wollen. Ja,
Entschuldigung. Ja. Es hätte schon ein anderer haben wollen, deswegen gibt es da ja auch Streit drum, oder hat es
nicht? Nee, ich meine, niemand drumherum wollte Israel haben, darum, das meinte ich damit.
Ja, also das jetzt noch eine Weile, also okay.
Ich lasse dich mal reden. Das
okay, also Golanhöhen, darum geht es oder soll es heute gehen, 1981 von Israel annektiert. Und die Begründung in Anführungsstrichen war, dass es da immer schon jüdisches Leben gegeben hat und dass es auch ein Sicherheitsbedürfnis gibt zwischen Syrien und dem Staat Israel, weil eben die Kriege ja vorher entsprechend gezeigt hätten, dass Israel da unter Bedrohung ist, was ja auch weitgehend stimmte. Und auch das andere ist weitgehend richtig. Ich habe mal so geguckt, bis wann man die Golanhöhen mit israelischen oder jüdischen Siedlungen in Verbindung bringen kann. Und das kannst du im Prinzip tatsächlich machen, bis in die antike Zeit hinein. Dort gab es eine Besiedlung namens Gamla in der Region Gaulanitis, und heute nennt man das Golanhöhen. Das wurde 67 von den Römern zerstört. Das Ganze befand sich ungefähr 7 bis 8 Kilometer entfernt vom See Genezareth, also ich sag mal israelisches in Anführungsstrichen Kernland. Und zum ersten Mal wird diese Region im Talmud erwähnt im 12. Jahrhundert vor Christus. Dann findet man wieder Hinweise nach dem babylonischen Exil bzw. der babylonischen Gefangenschaft. Die war von 597 bis 539 vor Christus. Da wurden kleine jüdische Siedlungen gegründet. 332 vor Christus kam Alexander der Große, der ja bis zur Levante vorgedrungen ist und bis zum Hindukusch. Und 87 vor Christus findet man erneut Hinweise darauf, dass also jüdische Besiedlungen aufgebaut wurden, und zwar zur Verteidigung der Grenzregion. Und Gamla wurde zu der Zeit zu einer Art Provinzhauptstadt in der jüdischen Golanregion. Und sie war ein geistliches Zentrum der orthodoxen Juden. Also man kann wirklich durchaus sagen, es hat eine sehr lange jüdische Geschichte dort gegeben, oder sagen wir zumindest mal eine sehr lange, lang zurückreichende jüdische Besiedlung der Golanhöhen. Das im Übrigen ist jetzt nicht einfach gesagt, weil ich damit sozusagen unterstützen will, dass die das annektiert haben, sondern ich will einfach nur erklären, warum Israel da so drauf geguckt hat, abgesehen jetzt mal von aktuellen
Bedrohungslagen. Reicht ja, wenn ich sage, ich hätte es genauso gemacht. Ja, musst du ja nicht auch der Meinung
Bedrohungslagen
sein. Bedrohungslagen, genau. Strategische Analyse.
So, und von da an, also mit der römischen Besetzung und überhaupt der Zeit des Imperium Romanum, ist das gesamte Gebiet, das wir heute als den Nahen Osten oder die Levante bezeichnen, sozusagen im Dauerstress. Es gab Aufstände der Juden gegen die römischen Besatzer, die enden ungefähr 130 nach Christus mit dem Spruch Kaiser Hadrians, dass man den Juden verbietet, sich in Jerusalem aufzuhalten und anzusiedeln, und sie werden einfach schlicht und ergreifend vertrieben. Ihre Tempel sind zerstört, und zwar zweimal. Also die Römer versuchen sozusagen die Spuren der jüdischen Besiedlung dieser Stadt, aber auch der Gegend zu tilgen. Und wie man das damals so gemacht hat, wird einfach auf eine alte Stadt eine neue draufgebaut. Und wenn man dann heute irgendwie gräbt und buddelt und Zufallsfunde macht, dann findet man, wie in Köln zum Beispiel, was eben unter der Erde sozusagen ist. Ja. Also Reste von Besiedlungen aus grauer Vorzeit. Und das ist eben da auch, das kann man sich heute auch noch angucken. Also die Begründungen sind sozusagen von daher sehr klar hergeleitet. Und 130 etwa, man kann auch, manche sagen auch schon 70 nach Christus beginnt die Diaspora, also der Fluch auf den Juden, sich nicht mehr in Jerusalem aufhalten zu dürfen, und deswegen siedeln sich dort Drusen an oder arabische Stämme, und das bleibt auch so bis ungefähr um 1900. ein bisschen vorher schon beginnt das, der Zionismus, also die Bewegung, dass man, dass Juden aus aller Welt versuchen sollten, sich in Israel anzusiedeln und jüdische Siedlungen zu gründen, um dort, ich sag mal, das alte religiöse Land wieder besiedeln zu können und besitzen zu dürfen. Und im Laufe der Zeit gewinnen sie, ich sag mal, Unterstützung, zum Beispiel in Großbritannien, mit der berühmten Balfour-Erklärung von 1917, wo dann also gesagt wird, die britische Außenpolitik und als Mandatsmacht in der Levante vertreten, befürwortet die Gründung eines Staates Israel als Heimstatt der Juden, und zwar ungefähr dort, wo es dann auch tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. 1923 wird als erster Schritt getan, dass die Golanhöhen von Palästina abgetrennt werden. Da machen Frankreich und England einen Vertrag drüber, und weil England das Mandatsgebiet Palästina hat und Frankreich das Mandatsgebiet Syrien bzw. Libanon. Nochmal ein ganz kleiner Gedankenschritt, um das zu verstehen. In dieser Zeit, also ich sag mal in der ersten Hälfte bis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, ist diese Gegend im Grunde genommen stramm unter Herrschaft der Kolonialmächte Frankreich und England, die sich den Mittleren und Nahen Osten aufteilen und Staaten gründen und wieder kaputt machen, wie es ihnen gerade beliebt, weil sie bestimmte Interessen durchsetzen. Also Frankreich beispielsweise braucht einen Zugang zum Mittelmeer oder möchte einen Zugang zum Mittelmeer haben und gründet den Libanon. Ja, oder England will an die großen Ölvorkommen, die heute im Irak liegen, und gründet den Irak, den es vorher gar nicht gegeben hat. Mhm. Und als Kontrollmacht für die Palästinenser oder als Staat für die Palästinenser überlegen sie sich irgendeinen Stamm, Nomadenstamm oder irgendein Berberstamm, der da in der Gegend schon lange existiert, damit zu beauftragen, ein Königreich zu bilden. Daraus entsteht Jordanien. Aha. Also diese Staaten sind alle relativ jung, also jetzt ungefähr 100 Jahre alt, und kommen im Grunde genommen aus den Resten des alten Osmanischen Reiches, das ja am Ende des Ersten Weltkrieges zerstört wird, 1922/23 mit der Gründung durch Kemal Atatürk der Türkei. Und das, was eben dann nicht mehr zur Türkei gehört, aus dem ehemaligen Osmanischen Reich, also das gesamte Mesopotamien zum Beispiel, das wird eben aufgeteilt. Und das ist das, was wir heute den Mittleren Osten nennen, wo es eben auch seitdem Knatsch gibt und wo eben die Spuren der Kolonialzeit bis in unsere heutigen Tage dafür sorgen, dass eben, Kriege, um es mal einfach zu sagen, Kriege herrschen. Und das Ganze geht eben so weit, dass man sagt, wir müssen gucken, dass wir den Juden einen Staat geben. Und die Frage, wo der sein kann, die ist ja leicht zu beantworten. Er muss dort sein, wo er jetzt ist. Also einen jüdischen Staat in Neuseeland zum Beispiel, das macht überhaupt keinen Sinn. Und insofern
Da kannst du lange auf den Messias warten, da kommt er bestimmt nicht an. Ja.
Genau, also das macht aus vielerlei Gründen keinen Sinn. Aber es macht eben auch so, wie es damals gemacht wurde, dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich so auch keinen Sinn, weil da zwar die Idee eines Zwei-Staaten-Gebietes schon da war, es aber nicht sozusagen implantiert wurde. Und insofern gibt es halt seit der Gründung Israels im Jahr 1948 Streit zwischen Israel und den arabischen Nachbarn, der ja in vielen Kriegen, das will ich jetzt alles gar nicht erzählen, jedenfalls in vielen Kriegen sich niedergeschlagen hat. Und alle Teilungspläne, alle UN-Versuche, da irgendwie Frieden zu schließen, sind gescheitert, zumal Israel nach dem ersten, also dem Unabhängigkeitskrieg 1948, Gebiete hinzugenommen hat, die sie aus dem Krieg sozusagen gewonnen hat und damit natürlich den nächsten Konfliktstoff sozusagen geschaffen hat. Und dazu gehören eben auch die Golanhöhen. Weil, wie der Name schon sagt, es ist eine Höhe, eine Anhöhe oder eine kleine hügelige Bergkette. Und von da kann man von oben nach unten sozusagen runterschießen, und zwar von Syrien nach Israel.
Ja, und zwar ziemlich weit rein. Also mit der geeigneten Haubitze kannst du da das halbe Land wahrscheinlich in Schutt und Asche legen. Ja.
Wahrscheinlich. Da bin ich aber nicht Militärexperte genug zu. Jedenfalls war es bei allen Kriegen dann 1967, wurde es ja eingenommen, der Mythos sozusagen, dass die israelische Armee von unten nach oben kämpfend gegen die von oben nach unten schießenden Syrer gewonnen haben und diese Golanhöhen halt eingenommen haben und sie dann zunächst einmal besetzt haben, um dort einen Sicherheitskordon einzurichten für ihr eigenes Land. So, und das blieb dann auch immer so, weil eben militärische Gründe dafür gesprochen haben und weil, wie ich am Anfang versucht habe zu erzählen, man seit Jahrhunderten jüdisches Leben dort nachweisen konnte und dann eben auch sagen konnte, die Römer haben uns hier vertrieben, wir sind jetzt wieder zurück und haben Anspruch auf das Gebiet, wo wir vor, weiß ich nicht, 1900 Jahren von den verdammten Römern vertrieben worden sind. Und das ist natürlich für die Syrer schweres Argument,
ja,
weil die
aber
sagen,
das ist aber wahrscheinlich auch nur so ein bisschen eine Krücke, weil es irgendwie so moralisch gewichtiger ist, als zu sagen, das strategische Argument, wir lassen hier niemand anderen hin als uns selbst. Oder?
Ja, das ist das zweite Argument, was mindestens natürlich damals genauso wichtig war. Aber natürlich gibt es heute immer noch jüdische Siedler, die sagen, man darf das Gebiet, was wir jetzt besetzt haben, nicht freigeben, weil bei der Ankunft des Messias dürfen dort keine Araber leben, sondern es müssen Juden sein.
Ja, man darf immer nicht vergessen, es ist halt auch eine Religion und Religion eben, ist immer ein bisschen.
Ja. Wie du es drehst und wendest, Israel ist für die vielen Araber damals der Stachel im eigenen Fleisch gewesen. Und andersrum, Israel hat 1949 beim Unabhängigkeitskrieg und dann beim Sinai-Krieg und dann nach der Suez-Krise und so weiter bei all diesen Kriegen gesagt, ich bin hier, ihr greift mich an, ich verteidige mich.
Ja. Und ich habe gewonnen, lasst uns essen.
Ja, so. Und so als kleine positive Nachbemerkung, heute sieht es ja etwas besser aus. Also es ist ja im Moment offenbar so, dass viele Nachbarn sich, wie soll ich sagen, bereit erklären, mit Israel tatsächlich vernünftig zu verhandeln und Frieden zu schließen und einfach Ruhe zu geben oder Israel auch akzeptiert, Ruhe zu geben. Also insofern könnte es tatsächlich jetzt mal besser laufen.
Ist das eigentlich so ein Generationsding? Musste da erst die Kriegs- und die Nachkriegsgeneration langsam aber sicher von der Macht abtreten, bis dann ja die Nachkriegsgeneration
vielleicht
ein bisschen mehr Vernunft? Es geht ja um Geld am Ende, ne? Aber also ein bisschen kapitalistische, ein bisschen ökonomische Vernunft da einziehen lässt?
Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass, so bekloppt das klingt, aber die Trumpsche Außenpolitik, was den Nahen Osten angeht, dann eben doch dafür gesorgt hat, dass möglicherweise der ein oder andere Nachbar dann zum Einlenken bereit war, weil er gesagt hat, wir müssen uns zurückziehen sozusagen, weil das ist ja das große Versprechen von Donald Trump gewesen, dass man eben die GIs zurückholt aus der ganzen Welt. Und insofern, ja, also ich weiß es nicht.
Ich hoffe, dass ich lang genug lebe, um das dann auch nochmal von Historikern erzählt zu bekriegen.
Ja.
Wenn es denn mal erzählbar ist.
Also,
das wäre ja dann wirklich ein Treppenwitz der Geschichte, ne? Dass ausgerechnet so ein Freak, langfristig Frieden in den Nahen Osten bringt.
Ja, das ist auch eine sehr gewagte These meinerseits, das will ich gerne zugeben, aber es ist schon erstaunlich, dass in der vierjährigen Amtszeit von Donald Trump tatsächlich mehrere arabische Staaten Verträge mit Israel unterschrieben haben. Und das ist im Moment im Grunde genommen in Anführungsstrichen gesagt nur Theater gibt mit den Palästinensern. Und
ja.
Das wird auch so bleiben, weil das ist immer noch ein hohes Konfliktpotenzial. Und insofern, ich weiß auch gar nicht, warum das nicht lösbar ist. Also es ist zwei Staaten.
Ich glaube, die Palästinenser wollten die Zwei-Staaten-Lösung von 1900, schieß mich tot, wann war das? 1947 direkt, ne? Direkt bei der Gründung. Ich glaube, die Palästinenser wollten die Zwei-Staaten-Lösung nicht haben. Daraufhin haben die Israelis gesagt, ja, dann siedeln wir jetzt hier überall, weil wir können. Ja, und damit haben sie sich beide ans Kreuz genagelt.
Ja.
Was ich jetzt mal so sage, weil keine Christen dabei sind. Jedenfalls nicht maßgeblich bei den Konfliktparteien. Ja.
Also Jesus war Jude, der wurde ans Kreuz genagelt. Aber egal.
Ja, gut, aber.
Also Tatsache ist, wir erleben eine gewisse Entspannung zwischen Israel und den arabischen Nachbarn. Wir erleben eine gewisse Entspannung in der Innenpolitik in Israel, weil jetzt diese 8-Parteien-Koalition zum ersten Mal auch etwas für die arabische Bevölkerung tut und dort Sozialprogramme auflegt und versucht, Befriedung herzustellen. Und das hat eben die Regierung unter Netanyahu und seinen Vorgängern hat das eben nicht gemacht. Insofern, es ist vielleicht jetzt gerade so eine Chance da und dann kann man eben auch über viele andere Dinge reden. Aber zu den Golanhöhen zurück.
Ja.
Im Sechstagekrieg 1967 im Juni hat Israel einfach besetzt. Und 1981 unter der Regierung von Menachem Begin hat die Regierung beschlossen, dieses Gebiet nun zu annektieren, also zu israelischem Staatsgebiet zu machen, weil die Staatsräson so deutlich war, dass man gesagt hat, wir brauchen dieses Fleckchen Erde zur Absicherung unserer eigenen nationalen Sicherheit. Weil ansonsten laufen wir unentwegt Gefahr, dass irgendwelche durchgeknallten Syrer sich da oben hinstellen und mit dicken Gewehren auf uns schießen oder uns wieder Stress machen, weil sie, keine Ahnung, sich da irgendwie mit uns um die Golanhöhen streiten. Das würden sie möglicherweise jetzt auch tun, aber jetzt ist es halt israelisches Staatsgebiet sozusagen.
So, und hat das irgendjemand anerkannt? Also eigentlich müssten doch die Vereinten Nationen sofort eine Resolution gemacht haben, die sagt, nee, Freunde, so nicht.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Ich google mal, während du erzählst, vielleicht finde ich was.
Genau. Also dass Israel solche Sachen macht und dass dann die Vereinten Nationen dafür oder dagegen sind, das ist vermutlich nicht so einfach, weil Israel immer einen Befürworter hat oder mehrere sogar und auch natürlich immer Gegner. Also insofern solche Resolutionen vom Weltsicherheitsrat aber eben einstimmig sein müssen und nicht einfach so mal dahingesagt werden, gibt es immer Veto-Mächte, die sagen, nein, wir machen keine Verurteilung oder keine Resolution oder eben gerade doch.
Es gibt reichlich Resolutionen zu den Golanhöhen, die jetzt nebenbei zu recherchieren und zu verstehen würde, den Rahmen sprengen. Googelt's genau. Einfach aber, selbst, Freunde.
Aber es gibt so eine und solche, bin ich ganz sicher. Und natürlich ist das Unrecht, was da passiert ist. Auf der anderen Seite, bei allem, was man sozusagen in der Historie des Nahostkonfliktes redet und spricht und nachdenkt.
Oh, entschuldige, ich sehe es gerade. Resolution 497. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärt das Annexionsgesetz für null und nichtig.
Aha. Guck an. Gut. Also, aber egal, was man mit dem also zum Nahostkonflikt sich überlegt und was man sagt, man muss immer beide Seiten sozusagen verstehen oder einnehmen. Einerseits Israel wird permanent angegriffen, das ist einfach so gewesen, und andererseits Israel tritt gegenüber den arabischen Nachbarn als Aggressor auf. Auch das ist richtig. Also es ist zweischneidig sozusagen. Und
am 25. März 2019 erkannte US-Präsident Trump die seit 52 Jahren von Israel annektierten Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels an. Das heißt, er hat 497 weitgehend ignoriert, zum Unbill der Arabischen Liga natürlich auch.
Ja, also ich sag mal, das
geht hin und her.
Ja, es geht hin und her, und das ist es ist immer, also der Nahostkonflikt ist immer Spielball der nicht nur amerikanischen Außenpolitik gewesen, sondern natürlich auch der sowjetischen oder der russischen Außenpolitik. Und natürlich ist es immer so, die arabische Welt sitzt auf dem Öl, und das ist immer ein Mischkonflikt, der sich dort abspielt. Aber es ist auch klar, es gibt nahezu jeden Tag Raketenangriffe auf Israel, und ab und zu schwillt das hoch. Dann gibt es 50, 60 Raketen am Tag, die aus dem Gaza oder sonst irgendwo auf Israel fliegen und dort Zerstörung anrichten. Also es ist ein Konflikt, der halt auf beiden Seiten ist. Und ich habe das Gefühl, das ist aber wirklich nicht, das kann man nicht so richtig nachweisen, dass im Moment sich so eine gewisse Entspannung dort breit macht und sich tatsächlich entlang der Trumpschen Außenpolitik, so bescheuert das klingt, ich sag mal, eine Strömung etabliert hat, die sagt, es ist jetzt sinnvoll, auf Ausgleich zu setzen. Es ist sinnvoll, zusammenzuarbeiten. Wir haben nämlich auch gemeinsame Probleme, zum Beispiel die Wasserversorgung. Also im Nahen Osten gibt es viel zu wenig Wasser. Und die Flüsse trocknen aus, der See Genezareth wird immer kleiner, und das heißt, wenn wir das Wasser gemeinsam, wenn sozusagen das ist ein gemeinsamer Punkt, dann haben wir auch möglicherweise gemeinsame Interessen, und dann können wir auch andere Konflikte lösen, weil wir merken, zusammen kriegen wir das hin, alleine werden wir es nicht schaffen. Und insofern hoffe ich einfach, dass dort jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt, und egal, ob man jetzt die Golanhöhen so oder so bezeichnet, wenn man sie von beiden Seiten betreten kann, ist es den Leuten wahrscheinlich auch egal.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 13. Dezember 2021 läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.